Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Hey, scheint richtig schön die Sonne und neben mir sind ganz viele kleine hungrige Tierchen. Man hört bestimmt, wie sie knuspert, weil die gerade frisches Essen angestellt haben, also Trockenfutter für die Katze. Und die genießen auch die Sonne total. Die liegen da dann immer auf der Rücke, strecken ihren Bauch in die Sonne. Sieht richtig toll aus. Wenn das Wetter so schön ist, dann macht man sich natürlich wieder Gedanken, was man denn dieses Jahr auf der Äcker erpflanzt, wo was und auch wie man es mit dem Grünland vorhat und wenn es denn endlich wieder auf die Weide gegangen kann für unsere Kühe. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen. Ich hätte mal ein bisschen was über Nachhaltigkeit und Nutztiere zu erzählen. Denn oftmals wird man ja in der Landwirtschaft mit Narrative konfrontiert, wenn man überhaupt diskutiert. Und Narrative sind ja eigentlich per Definition eben Worte bzw. eine Meinung, die nicht auf dem Wahrheitsgehalt beruht, sondern nur das eigene Handeln rechtfertigt. Und natürlich immer sehr emotional ausgerichtet sind. Und das trifft ja auch wirklich zu, weil die meisten Themen, die man mit Landwirtschaft verbindet, sind sehr emotional. Über das Wort Nutztiere kann man auf jeden Fall ausstreiten, aber für mich hat das eigentlich gar nicht den negativen Beigeschmack, den viele kritisieren. Weil viele sagen ja, Nutztiere soll man jetzt sagen, weil man keine Tiere benutzen darf oder sollte und vor allem mit ausnutzen darf für unsere Zwecke. Und da habe ich mir jetzt echt mal lange Gedanken drüber gemacht, aber ich habe unter Nutztiere noch nie Ausnutzer assoziiert, sondern eher Nutzer im Sinne von, welches Glück wir haben, dass es sie gibt, weil sie uns in so viele Dinge helfen. Also eher im Sinne von Nutzer, den sie durch ihre Existenz für uns und für die Natur mit sich bringen. Also überhaupt nicht abwertend gemeint. Und jeder, der Nutztiere hat, der weiß auch, dass die viel, viel mehr Wert hat als nur den finanziellen Nutzer, den man durch sie hat. Da hängt auch ganz viel emotionaler Wert dran, vor allem Wertschätzung, auch Faszination für diese große, starke Tiere und Respekt natürlich. Respekt vorm Leben hat man sowieso oder sollte man zumindest haben. Auf jeden Fall würde ich für die Podcast-Folge bei dem Begriff Nutztiere bleiben. Ihr wisst ja jetzt, wie ich den verstehe. Und ihr könnt mir auch gerne mitteilen, wie ihr den Begriff versteht. Damit einfach klar ist, welche Tiere gemeint sind. Also vor allem die Wiederkäuer, unsere liebe Kühe und Schweine, Hühner und eben alle Bauernhoftiere, die einem so einfallen. Wenn man sich mal die Landschaft so anguckt um einen rum, vorausgesetzt man wohnt jetzt mittler in der Stadt, da wird man viel sehen. Aber wenn man mal einen Ausflug aufs Land macht und guckt, wie die Natur dort so aussieht, dann sieht man viele Wiese, viel Grün. Man sieht da Äcker, die im Sommer bepflanzt sind, sag ich mal, wo was wächst. Und da sieht man dann auch viel Blätter, viel Stängel. Bei der Kartoffel sieht man eigentlich nur das Grün, weil die Kartoffel ja unter der Erde ist. Und wenn man sich dann mal überlegt, was man davon eigentlich essen kann, von dem, was man sieht, dann merkt man, dass ziemlich viel rausfällt. Also vom Gras haben wir ja gar nichts. Das können wir nicht verdauen. Wir sind ja Monogastrier, haben nur ein Mage und der Gott ist es. Die Wiederkäuer, die haben vier Mäge, der Gott ist. Und auf dem Acker können wir eigentlich auch nur die Frucht verwerten. Und jetzt die Koppelprodukte wie Stängel, Blätter, Hülle, Schale und so weiter. Also fallen da viele Nebenprodukte an, viel Biomasse, die für uns nicht essbar ist bei der Ernte. Und natürlich auch bei der Weiterverarbeitung. Wenn man jetzt mal den Kartoffel anguckt, dann holt man den aus der Erde, das ganze Kraut, das oberhalb von der Erde wächst. Das ist quasi ein Nebenprodukt. Und wenn man den Kartoffel dann weiterverarbeitet, dann wird man den nur schälen, vermutlich, und hat es dann auch nur als Nebenprodukt. Oder beim Getreidekorn hat man ja die Ähre und den Stängel. Aber man verwendet ja nur das Korn. Und das Korn ist meistens auch nochmal dick einpackt. Zum Beispiel mit Spelz, den man nur entfernen muss, bevor man überhaupt an das Korn rankommt und das dann verwerten kann. Zum Beispiel zerquetscht dazu Haferflocken. Im Prinzip kann der Mensch wirklich nur einen Bruchteil von dem verzehren, was eigentlich angepflanzt wird und was es in der Natur so gibt. Deshalb ist es ja eigentlich wirklich ein Glücksfall, dass es Tiere gibt, die diese ganze Nebenprodukte, die ganze nicht essbare Biomasse verwerten können. Die das essen, die da davon wachsen, gedeihen und sogar Milch und Fleisch davon geben können. Oder Eier. Also aus derselben Biomasse, die ja eh anfällt bei der Ernte, damit wir unsere Nahrung haben, kann man durch die Nutztiere nochmal Nahrungsmittel erzeugen. Und im Falle von Eier und Milch ist das ja was, wo das Nutztier, also die Kuh, das Huhn, ja trotzdem ganz normal weiterlebt. Also versteht ihr, wie ich meine? Man hat ja dann quasi doppelte Nutze aus dem Anbau von Getreide zum Beispiel, indem wir das Korn haben und aber auch noch das an zum Beispiel das Stroh mit untermischen können, beim Kuhfutter. Oder man nimmt es eben als Einstreu. Oder man gibt die nicht so gut geratene Körnle oder die, wo die Qualität zum Backen it erfüllt, die Tiere als Schrot oder direkt als Körnle die Hühner. Und dadurch können die Milchgeber und Eier legen. Und mir müsste es ja sonst eigentlich wegschmeißen. Man könnte es natürlich auch in die Biogasanlage geben und hätte Strom, aber Biogas kann man nicht essen. Also davon werden wir jetzt satt. Deshalb ist der Weg über die Nutztiere eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Klar kann man ja sagen, wir haben ja alle genug zu essen. Wir brauchen die Nutztiere nicht. Machen wir lieber zum Beispiel Strom draus aus den Nebenprodukten. Aber mir steht ja auch vor der Herausforderung, dass landwirtschaftliche Fläche immer weniger wird. Durch Bebauung, Versiegelung, weil man Straße baut zum Beispiel oder über Gebäude, Wohngebiete und so weiter. Und gleichzeitig aber die Weltbevölkerung wächst. Das heißt, wir müssen ja perspektivisch mehr Nahrungsmittel zur Verfügung haben. Und das geht eigentlich nur durch das Zusammenspiel aus veganen Produkten, also den ganzen Pflanze, alles was man auf dem Acker anbaut. Und den Nutztieren, die ja sogar Gras verwerten können. Also vor allen voran die Wiederkäuer. Deshalb kann man dem Problem, dass man alle satt kriegen will, eigentlich it begegnen, indem man sagt, man erzeugt nur noch vegane Lebensmittel, weil es dann einfach von der Fläche her begrenzt ist und das niemals reichen würde. Vor allem, weil ja auch die Wertigkeit von pflanzlichen Nahrungsmitteln nicht dieselbe ist wie von tierischen. Wenn wir uns da zum Beispiel Hafermilch angucken, dann ist das ja im Prinzip der Hafer irgendwie gequetscht und dann mit Pflanzenöl vermischt. Damit das etwa die Konsistenz von Milch bekommt, hat aber dann nur lang nicht die Nährstoffe, die Milch hat. Die muss man dann alle nur extra hinzufügen. Weil von Natur aus gibt der Hafer ja Milch. Das ist wie ein Löwenzahn, der gibt Milch. Wenn man da den Stängel umknickt, dann fließt da weiße Flüssigkeit raus. Aber beim Getreide ist das nicht so. Und außerdem fällt auch hier bei der Hafermilchproduktion ja dann auch wieder die Ummantelung vom Korn an, die Kleie und der Stängel, der ja irgendwie auch verwertet werden muss. Also es erzeugt auch wieder viel Biomasse. Und man hat aber gleichzeitig nicht die Inhaltsstoffe zu sich genommen, wie wenn man jetzt ein Glas Milch trinken würde. Außer man fügt eben nur Vitamine, Calcium etc. hinzu. So ist es ja auch, wenn man sich mal anguckt, wie man In-vitro-Fleisch herstellt. Und zwar bekommt ja da die Zellkultur auch die höchstwertige Nahrung überhaupt. Glucose, Aminosäure, alles höchst rein. Und dann wird sie da damit gefüttert. Also ist die Zellkultur im Prinzip auch ein Nutztier. Das ist ja dann dieses Fleisch oder diese fleischähnliche Masse erzeugt. Und ja, im Prinzip, das, was man der Zellkultur füttert, ist ja wie parenterale Nahrung für uns Menschen. Also wirklich das Höchstwertigste stellt man denen zur Verfügung. Und ja, dabei braucht die Zellkultur natürlich viel Strom, weil die Laboranlage wird sehr energiepräsent sein. Natürlich braucht es auch Platz, ist ja ein Gebäude. Und vor allem muss dafür der Fötus im Bauch von der Kuh getötet werden, weil man eben das Serum braucht. Und statt noch schlachtet man dann auch die Mutter, also die Kuh. Man arbeitet da zwar an einer veganen Lösung, sage ich jetzt mal, eine pflanzenbasierte Lösung, aber auch das Skelett wird meistens aus Kollagen von Rinderknochen gemacht. Also die Tiere spielen da überall eine wichtige Rolle. Und ich finde es eigentlich eher Tierquälerei, wenn man ein Tier für sowas benutzt, wo es dann wirklich nur Mittel zum Zweck ist, wo es wahrscheinlich auch nie eine grüne Wiese sehen wird, weil es ja viel zu gefährlich wäre, wenn man die Dusse so rumlaufen lassen würde, dass sie sich mit irgendwas anstecket und irgendwie die Qualität von dem Serum nicht mehr so gut ist oder sich die Kuh verletzt, was weiß ich. Wahrscheinlich wächst sie unter sterile Bedingungen auf. Das weiß ich aber nicht genau, aber so stelle ich es mir vor. Auf jeden Fall kann das Leben in Zukunft sein wie auf dem Bauernhof, wo die Kuh zum einen eine viel längere Lebenserwartung hat und zum anderen das Ein und Alles für die Bauersfamilie ist. Da steckt wirklich jeden Tag Wertschätzung dahinter. Da hat man nicht einen Angestellten, der seine Arbeitszeit erfüllt, sondern man kümmert sich selber jeden Tag die Woche von morgens bis abends, teilweise auch nachts, um das Tier und hängt da auch emotional dran. Das ist beim Angestellte-Verhältnis vermutlich jetzt so. Und ich weiß ja gar nicht, wie viele Kühe man da laufend schlachten muss, um an dieses Serum ranzukommen. Und auch bei der Biopsie, die man bei der Kuh macht, können Schmerzen ja entstehen, weil es ein Eingriff ist. Ich weiß nicht, wie oft man das macht, wie viel man mit so einer Entnahme erreichen kann. Aber trotzdem finde ich es einfach heuchlerisch, damit zu werben, dass dieses vegane Produkt ohne das Töten vom Tier auskommt, dass man das dort damit vermeiden kann, obwohl das da genauso der Fall ist. Das finde ich wirklich sehr heuchlerisch. Und im Prinzip macht dann die Zellkultur uns auch unsere Nahrungsmittel streitig, weil wir ja genauso Glukose zu uns nehmen müssen, um Energie zu kriegen. Mir zieht das halt aus den Lebensmitteln, die mir esset, und die Zellkultur kriegt das schon aufgereinigt. Auf jeden Fall können die it mit den Nebenprodukten, also it mit der nicht essbaren Biomasse zurechtkommen, die Zellkulturen. Genauso ist es auch bei den Insekten. Das sind im Prinzip auch Nutztiere. Aber auch die sind eher Nahrungsmittelkonkurrenten zu uns, weil zum Beispiel der Mehlwurm ist die Larve vom Kornkäfer und der Kornkäfer frisst, wie der Name schon sagt, das Getreidekorn. Und das Getreidekorn könntet genauso gut mir essen. Aber man mischt da ja jetzt auch schon teilweise Lebensmittel Insekten unter. Und der Mehlwurm kommt eben auch mit der nicht essbaren Biomasse, die eh anfällt bei der Ernte von Getreide, klar, sondern der will auch das Korn, also das Hochwertige. Und deshalb muss ich dem Professor Windisch da recht geben, dass sowas erst Sinn macht, wenn diese Insekten die nicht essbare Biomasse besser verwerten können als Nutztiere. Dann kann man sich da im großen Maßstab Gedanken drüber machen. Aber vorher eigentlich nicht. Kornkäfer habe ich auch schon oft gesehen. Die schlüpfen tatsächlich irgendwie aus dem Korn oder sind zumindest direkt da. Das sind diese kleinen schwarzen Käfer, die man oftmals sieht, wenn man Getreide lang lagert. Dann sind die auf einmal da. Keine Ahnung, wo die herkommen. Und sind ja dann eigentlich eher ein Schädling für uns. Gerade weil sie eben das Korn streitig macht für uns und für die Nutztiere. Nutztiere an sich würdet ihr mit der nicht essbaren Biomasse, die auf dem Acker anfällt und auf der Wiese wächst, nämlich das Gras, gut klarkommen. Sie würdet halt langsamer zulegen und weniger Milchleistung geben. Aber im Prinzip würde das ausreichen. Wenn man dann nur Getreide zufüttert, dann macht man das ja meistens, dass sie nur mehr Energie ziehen können und die Leistung hochgeht oder im Mastbereich das Tier mehr zulegt. Aber das ist ja eigentlich eher vom Markt getrieben, weil man sonst keine gute Preise erzielt oder weil es sonst zu lang geht und es nicht wirtschaftlich ist. Also das Urprinzip von der Landwirtschaft ist eigentlich die Kreislaufwirtschaft, indem man gerade eben Heu, Gras, Silo und so weiter füttert. Aber da man ja immer unter dem enormen finanziellen Druck steht und der Konkurrenz auf dem Markt, füttert man dann eben auch noch was zu, damit das Ganze einfach wirtschaftlicher wird. Und hier in Deutschland ist das ja trotzdem nur sehr human. Also ich persönlich kenne jetzt niemanden, der Soja zufüttert. Aber selbst wenn man es zufüttern würde, dann würde man da etwas Soja zufüttern, das man auch zu Tofu verarbeiten kann, sondern das Nebenprodukt, der Sojaschrot, der anfällt, wenn man zum Beispiel Sojaöl macht, um daraus dann wieder irgendein veganes Produkt herzustellen. Genauso eben auch beim Getreide. Die Nutztiere bekommen dann nicht das in den Backweizen, sondern an den Weizen, der aufgrund von den Bodeneigenschaften nicht so qualitativ gut war oder weil es irgendwie Unwetter gab, der dann nicht so schön gedeiht ist oder verhagelt wurde oder zu klein blieb, weil es zu trockenes Jahr war. Da gibt es ja so viele Faktoren, die auf eine gute Ernte mit einspielen, dass man halt auch jedes Jahr eine gleich gute Ernte hat. Aber man kann ja dann das Produkt trotzdem sinnvoll nutze und trotzdem Lebensmittel erzeuge, indem es über die Nutztiere macht. Und deshalb finde ich die Nutztiere auch so beeindruckend. Wenn man sich das mal wirklich überlegt, wie unfassbar nützlich und toll die einfach sind und eigentlich uns total überlege, weil die viel besser überleben können als wir. Wenn man sich das mal im Worst-Case-Bereich vorstellt. Ein Schwein zum Beispiel ist ja eigentlich ein Allesfresser. Das heißt, dem könnte man alles Mögliche an ja, Reste, Abfälle geben. Also auch Karotteschale, hartes Brot, was man halt so quasi ja, übrig hat in der Küche. Auch Kartoffeln, zu kleine Kartoffeln, die man mit auf den Markt bringen kann. Oder komische Formhand, die würdet ihr alles essen. Nur legt sie dann halt natürlich auch nicht so schnell zu, wie wenn sie eben nur Getreide bekommt. Aber wenn der Druck jetzt so stark wäre, dann wäre das durchaus möglich. Natürlich ist das immer Schweinehochhaus in China nochmal ganz anders. Das finde ich, ist der natürliche Lebensraum von so einem Schwein. Und irgendwie sprengt das auch meine Fantasie, wenn man Tiere so geballt hält. Weil da fehlt ja dann auch jeglicher menschlicher Bezug zum einzelnen Tier. Das ist dann einfach nur noch ein Tier von vielen und it ein besonderes Tier. So wie auf dem Bauernhof, auf dem normalen, klein strukturierten Bauernhof, hat ja jedes Tier Persönlichkeit. Da ist es it eins von vielen, sondern da ist jedes ein besonderes Tier. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man das von der Viehzahl her klein hält. Aber so war das ja früher auch mal, dass es einfach viele kleine Betriebe in jedem Ort gab und so ja viel weniger Tiere pro Person quasi im Stall waren, die man zu pflegen hat. Dann konnte da ja auch noch viel mehr Bezug zum einzelnen Tier sein. Ganz besonders interessant finde ich auch bei den Kühen, wenn die auf der Weide sind, dann hinterlasset die ja da auch ihre Ausscheidungen. Und da sammelt sich sofort ganze Herde von Mücke an, die dann da quasi magisch angezogen werdet, die dann ihre Eier da reinlegen, was dann wiederum Nahrung ist für kleine Reptilien oder für die Igel und oder für Vögel und so weiter. Also da ist eine richtige Kette dahinter. Die Insekten, die angelockt werden, die Insekten sind dann wieder Futter für andere Tiere. Und so ist das auch wieder ein richtiger Kreislauf. Weil die Ausscheidungen vom Rind haben eben den Unterschied, dass da Pflanzenreste drin sind. Das ist ja bei der Ausscheidung von Katze und Hund zum Beispiel nicht so. Und deshalb sind die quasi so beliebt. Und das ist natürlich auch nur der Fall, wenn halt die Kuh auf der Weide draußen ist. Und das sieht man ja eigentlich auch nur noch bei klein strukturierten Betrieben, dass die Kühe nur Weidegang haben. Auch hier sollte man es natürlich dann nicht übertreiben, weil es gab ja jetzt die neue Bio, ich weiß nicht, Richtlinie oder Verordnung, was auch immer. Auf jeden Fall sollen die Kühe jetzt das ganze Jahr über Zugang zu Weidefläche haben. Und dort davor war es ja eben nur eine bestimmte Anzahl an Tage. Und das ist eigentlich ein Rückschritt. Weil, wenn man sich das mal überlegt, das Jahr besteht ja nicht nur aus trockenen, sonnigen Tagen, sondern auch aus Regen, Schnee, eisiger Kälte und so weiter, wo das Tier dann einfach normalerweise im Stall bleiben würde und erst wieder rauskommt, wenn das Wetter gut ist, wenn das Gras saftig ist und hoch, weil auf einer kahlen Winterwiese gibt es eigentlich nichts zu beißen. Und so einer Schneedecke gibt es eigentlich auch nichts zu beißen. Aber durch diese neue Regelung müsste die dennoch auf die Weide können. Was ja aber von der Logistik her oftmals gar nicht möglich ist, weil ja die Weide direkt neben dem Stall ist, sondern meistens muss man da eben nur ein Stückle die Tiere treiben, über Straße, Feldweg, wie auch immer, bis man zur Weide kommt. Wenn man die Kühe immer nur auf die gleiche Weide bringen würde, vor allem wenn es regnet und matschig ist, dann hat man ziemlich schnell einen Acker. Und dann findest du auch nichts mehr zum Fressen als Kuh, sondern legst dann eher nur in die nasse, dreckige Erde, wo du dich definitiv auch wohlfühlst, wenn du da bis zum Knöchel in dieser aufgeschwemmten Erde vermischt, natürlich mit der Scheiße noch drinstehst. Deshalb denkt sich der Bauer ja eigentlich schon was, wenn er sagt, dass bei so Wetter die Kühe drinnen bleiben dürfen. Oder auch im Winter, wenn es gefroren ist, müssen sie nicht auf dem gefrorenen Boden liegen, wo kalt ist, sondern können im Stall sein. Aber durch solche Maßnahmen, denke ich mal, werden viele von Bio wieder auf konventionell umschwenken, einfach weil es nicht umsetzbar ist. Damit macht man sich ja dann seine Wiese kaputt, wenn man sie bei Regen und so weiter nuslat, weil es einfach durch die Glaue und den Druck, die Kühe sind ja schwer, die haben ja über 600 Kilo, da wird halt nun mal die Erde umgraben, wenn die drauf laufet. Und dann braucht es ja wieder unfassbar viel Zeit im Frühjahr, bis es wieder schön anwächst. Vermutlich muss man es auch neu einsäen. Und das nimmt einem ja dann auch wieder Zeit von der eigentlichen schönen Weidezeit weg, die man hätte, wenn man das Gras im Winter in Ruhe lassen würde. Also zu viele Vorgaben sind meistens zielführend, weil man halt einfach die individuelle Situation betrachten muss und jeder Bauer die Gegebenheiten bei sich am besten kennt, auch seine Tiere am besten kennt und am besten weiß, wie er was umsetzen kann. Und so Verallgemeinerungen sind einfach immer schlecht. Natürlich in der Fantasie klingt es ja toll, wenn man sagt, boah, die Kühe können jeden Tag raus. Aber in Realität ist es dann doch nicht so schön, wie es sich im ersten Moment anhört. Unsere Kühe sind ja jetzt momentan auch drin und dürfen erst wieder raus, wenn es eben wettertechnisch möglich ist. Vor allem muss man ja die Wiese auch vorbereiten, Zäune instand halten. Und ich glaube, die freut sich auch schon brutal, wenn es endlich wieder losgeht. Aber wir freuen uns da genauso und wollen da, dass alles reibungslos abläuft, dass es richtig schön ist, dass ihr Springer kennt und dass auch genug Futter dann draußen vorhanden ist. Momentan haben wir auch hochschwangere Kuh. Da müsste man ja dann eh vorsichtig sein, dass die sich da irgendwie verkraddelt also ausrutscht oder dass die Rangkämpfe natürlich beim ersten Mal wieder anfangen. Ist jetzt auch nicht so geschickt, wenn man hochschwanger ist. Aber das ist eigentlich immer so am Anfang, dass erst mal neu ausgehandelt wird, wer der Chef ist. Und ja, es wird auf jeden Fall schön. Wir freuen uns alle drauf. Hoffen immer, dass alles gut geht. Aber Eufach ist es definitiv. Nutztiere tragen auf jeden Fall richtig viel auch zum Landschaftsbild bei. Es sieht einfach toll aus, wenn Kühe weidet, wenn die dafür sorgt, dass die Wiese kurzkalte wäre, zum Beispiel in den Skigebieten, da ist ja im Sommer über Beweidung, damit man dann im Winter da runterfahren kann mit den Skiern auf dem Schnee. Weil wenn da langes Gras drunter wäre, dann wäre der Schnee ganz anders. Und mit Traktoren muss man da jetzt nicht anfangen wollen, weil das ja meistens nicht so gut zugänglich ist. Oder viel zu steil, viel zu gefährlich, da mit dem Fahrzeug zu fahren. Auch auf der Alme ist der Weidebetrieb doch wunderschön. Und die sorgt auch dafür, dass die Landschaft wird verbuscht, weil das würde sich ja dann ausbreiten, dass da kleine Hecke und so weiter immer mehr werdet, weil die sich ja auch vermehret über ihre Samen. Und dann hätten wir keine schöne Wiese mehr, sondern viel mehr Büsche, Gestrüpp, wo sich dann auch alle Tiere wohlfühlen. Es gibt ja viele Tiere, die auch von der Wiese profitieren. Zum Beispiel Biene, bei denen zum Beispiel beim Löwenzahn und in der ganzen anderen Blüme, die da wachsen. Schmetterlinge sind viel auf der Wiese zum Sehen. Einfach Insekten allgemein. Aber auch Störche kommen bei uns immer. Wenn man die Wiese abmäht, dann sind die immer in Scharen da. Fressen die Mäuse, die sich drunter versteckt haben. Und Frösche, diese kleinen Laubfrösche und so weiter. Also, ja, die Landwirtschaft und die Pflege einfach von Äcker und Wiese ist was, wovon auch die Natur profitiert. Und viele Wildtiere, sage ich jetzt mal. Ganz klarer Vorteil ist auch, wenn man Tiere hält, dass man dann automatisch einen sehr hochwertigen, natürlichen Dünger bekommt. Weil man ja dann den Mist und die Jauche auf Äcker und Wiese ausbringen kann. Und damit dann auf chemisch hergestellte Stickstoff, Phosphor und so weiter verzichten kann. Die Herstellung von Kunstdünger ist ja auch sehr energetisch aufwendig. Und ja, die Erscheinung von einem Tier hat man ja eh, wenn man Tiere hält. Und den kann man gut lagern und auch bedarfsgerecht ausbringen. Wenn man jetzt sagt, man erntet Getreide und lässt das Stroh dann liegen und tut es einfach umkuppern oder wie man sich das so eine Fantasiewelt vorstellt, in der man keinen Dünger braucht, dann ist das nicht so effektiv, weil man es nicht bedarfsgerecht machen kann. Also weder von der Dosis noch vom Zeitpunkt. Dann führt man den Dünger ja quasi zu, wenn man geerntet hat. Und das hat man an Studie belegt, dass das nicht so effektiv ist, wie wenn man lagerbare Dünger dann ausbringt, wenn es für die Pflanze und den Boden am sinnvollsten ist. Und auch vom Wetter her sinnvoll ist. Und so weiter. Klar, wenn man besonders hungrige Boden hat, dann kann man schon hier und da natürlich mit Kunstdünger das nur ergänzen. Wenn zum Beispiel der Gehalt vom Mist nicht ausreicht, dann kann man zum Beispiel Stickstoff oder Kalk auch noch spezifisch dosieren und zuführen, weil man ja dem Boden schon das zurückgeben möchte, was man entnommen hat an Mineralstoffe und so weiter. Damit sich da eben auch ein guter Humus bilden kann und dass die Kleinstlebewesen versorgt sind. Also man denkt schon komplett eigentlich in Kreisläufe. Man pflanzt was an, durch die Pflanze entzieht man dem Boden Nährstoffe, aber man gibt dem Boden die Nährstoffe wieder zurück, indem man dann den Tierdung ausbringt. Ich finde einfach Nutztiere unfassbar faszinierend. Habt meinen größten Respekt davor, finde das klasse, dass es sie gibt. Schätzt es total, was sie leistet. Trinkt aber trotzdem auch Milch, weil ich einfach weiß, dass es der Kuh jetzt schlecht geht, dass sie die Milch sowieso gibt, dass das Kalb trotzdem genug Milch hat. Zumindest bei uns, bei mir gebe denen ja wirklich die echte Milch. Und es dennoch für uns genug übrig bleibt. und ich unbedingt möchte, dass Nutztiere erhalten bleiben. Weil ja, von Luft und Liebe kann man Bauernhof auch finanzieren. Und es ist ja klar, dass man auch irgendwo irgendwie was verkaufen muss, damit man wirtschaftlich bleibt. Und bei Milch ist das ja super, weil die in so großer Menge zur Verfügung steht, dass man davon was abgeben kann. Ich habe auch mal einen größten Respekt vor jeder Geburt und finde es faszinierend, wie gut die das immer meistert. Und schätze das Leben und gebe da auch einfach alles, damit die Zeit, die gemeinsame Zeit, wunderschön wird und uns allen in Erinnerung bleibt, die Tiere und uns Menschen. Und wir denken tatsächlich oft zurück an Tiere, die schon gehen mussten auf dem Hof, weil sie zum Beispiel zu alt waren oder irgendwie krank geworden sind. Ja, das kommt halt auch mal vor, zum Beispiel, wenn das Euter irgendwie Entzündung drin hat und die nicht mehr weggeht, trotz Medikamente, dann ist das meistens das Aus für das Tier. Und ich fände es schon schön, wenn man da ein bisschen weniger wirtschaftlich denken könnte. Aber der Markt ist so knallhart, der verzeiht es auch nicht. Und vielleicht sollte man da eher ein bisschen eine Balance finden, dass man das mehr unterstützt, was man in Kreisläufe denkt, was man hier regional erzeugt und jetzt so dem knallharten Wettbewerb ausgesetzt ist. Dann könnte man auch viel mehr auf die nicht essbare Biomasse gehen, die eh vorhanden ist, die nur die Nutztiere so gut verwerten können und müsste gar nicht so viel zufüttern. Natürlich kann man es auch nicht ganz weglaufen, weil man möchte ja schon, oder die Gesellschaft möchte ja schon, jeden Tag eine große Auswahl im Supermarkt habe und jetzt nur zweimal in der Woche Ei bekomme. Aber vielleicht findet man trotzdem ein bisschen mehr Balance zwischen tierischen Produkten, pflanzlichen Produkten und hält die Tiere einfach nicht in so riesen Masse, sondern mehr wieder wie in der kleinstrukturierten Landwirtschaft. Einfach mit der Natur in Kreisläufe denken, mit Wertschätzung, mit Tierliebe. Aber ich schätze, der Weg ist nur sehr weit und es ist ja auch ein brutaler Interessenkonflikt. Und wenn es um Geld geht, dann ja, kann man meistens nicht viel diskutieren, was aber sehr schade ist. Ich wünsche mir einfach, dass man sich mitnimmt, dass Nutztiere für uns alle wichtig sind. Dass es nicht die Lösung ist, dass man die abschafft und dass Wiederkäuer Methan ausstoßet, dass es wichtig ist, weil die sonst bei der Fermentation sterben würde, weil sich zu viel Alkohol bilden würde, wenn es das Methan nicht geben würde. Und daran würde auch die stärkste Kuh sterben, wenn sie jeden Tag zu viel Alkohol produziert, durch die Vergärung im Panzer. Und das Methan, das da ausgestoßen wird, das folgt dem biogenen Kreislauf, wird abbaut in 10 bis 12 Jahren und kommt dann wieder in Form von CO2 der Pflanze zugute, die dann Photosynthese macht, Kohlenstoff herstellt, das ja eh elementarisch für alle möglichen ja, Stoffe ist. In jedem von uns steckt Kohlenstoff und über die Pflanze wird es dann auch wieder der Kuh zugeführt, indem sie die frisst. Und das ist einfach ein Kreislauf, der in sich geschlossen ist, der keine Emissionen verursacht, die uns den Tod bringen werden. Wisst ihr, wie ich meine? Da gibt es ganz andere Quellen. Es gibt auch ja, fossile Brennstoffe beispielsweise, wo dann vielleicht kein geschlossener Kreislauf dahinter steht. Aber auf Tiere rumzuhacken, finde ich wirklich ganz unterstes Niveau. Und auch wenn man mit der Tierzahl, wenn man sich das mal anguckt, in vorindustrieller Zeit gab es viel, viel mehr Wiederkäuer als jetzt. Also die Tierzahl zu halbieren, finde ich eine unfassbar dumme Idee. Wie man es ja jetzt teilweise auch schon macht, dass man Landwirte zwingt aufzuhören, ihre Tiere zu verkaufen, weil man einfach die Landwirtschaft nicht mehr will. Aber was das für Folge hat, das wird man dann schon noch sehr. Weil Nahrungsmittelsicherheit ist wichtig. Und erst, wenn man mal nicht mehr im Wohlstand lebt, weiß man das wieder zu schätzen. Und dann wird man um jeden Bauer dankbar sein, der nur da ist und der ihn mitversorgen kann, wenn im Supermarkt nicht mehr viel zur Auswahl steht. Und ich würde lieber viel, viel mehr produzieren und dann was abgeben, um den Welthunger zu bekämpfen, als hier weniger zu produzieren, das von außen einzuführen, Da, damit andere was wegnehmen oder die andere dazu zwingen, dass sie vergrößert, damit wir mehr haben können. Und ja, so mich dann abhängig machen. Kann jeder verstanden. Es ist doch eine Welt. Und wenn die darüber mehr ausstoßet, weil sie ihre Tierzahl erhöht, damit wir auch noch was davon haben, dann bringt es ja nichts, dass wir jetzt weniger ausstoßet, weil es doch eine Welt ist. Man sollte da viel mehr gemeinsam gucken, statt nur nach sich selber. So, jetzt habe ich Katze auf dem Arm. Aber ich hoffe, ihr verstandet mich noch. Ich will eigentlich auch nur noch abschließend sagen, ich finde Nutztiere klasse, hab Achtung davor und sehe sie nicht als Mittel zum Zweck, sondern ich respektiere die und sie hat wirklich einen unfassbaren emotionalen Wert, den man wahrscheinlich nur verstehen kann, wenn man selber Nutztiere hält. Und damit würde ich es bei dieser Folge belassen. Kann gerne mal noch einen Teil 2 dazu machen. Hatte auch vor kurzem die Ehre, dass sie was zum Thema Nutztiere Nachhaltigkeit beim Institutsworkshop bei mir auf der Arbeit erzählen durfte. Und hoffe, dass sie da noch viel mehr Podcast-Folge dazu machen kann, damit man einfach versteht, wie mir das als Bauersfamilie seht, wie tief ins Herz das geht, wie unnachvollziehbar viele Entscheidungen für uns sind, wie mir jeden Tag um unsere Existenz bangt, weil man einfach sieht, wie radikal die Landwirtschaft ausgelöscht wird um uns rum. Auch mit was für Mittel und wie man dann das ganze Marketing immer mit angucken muss von beispielsweise jetzt dem In-vitro-Fleisch, obwohl man genau weiß, dass dafür auch Tiere sterben und einfach sich so machtlos fühlt, weil man eigentlich diese ganze, ja, diese Fake News überall hört und sieht und dann gucke ich ja schon gar keinen Fernseher mehr, weil da wird man eh nur anklagen. Aber ja, das belastet einen schon total und man kann sich einfach nur wünschen, dass wieder mehr Wertschätzung für Nahrungsmittel einkehrt. Auch das Bewusstsein und auch mehr Wertschätzung gegenüber den Tieren. Und ja, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Miteinander, statt immer gegeneinander und aufeinander rumhacke. In dem Sinne freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Könnt mir natürlich gerne wieder eure Meinung da lassen. Und ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.